Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Medienschaffende im Gefängnis, kritische Zeitungen verboten und der Staatspräsident auf der Liste Feinde der Pressefreiheit. Der Zustand der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei war in den vergangenen Jahren immer wieder ein großes Thema, vor allem nach dem Putschversuch 2016. Und auch wenn sich der Fokus ein bisschen verschoben hat, es lohnt sich immer noch, den Blick zu schärfen auf diese Lage in der Türkei. Auch weil gerade wieder eine Gerichtsentscheidung gegen einen Journalisten ausgesprochen wurde. Dazu gleich mehr in unserem Medienmagazin. Zuerst beschäftigen uns diejenigen, die nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen längst mehr Antworten haben als Fragen. Denn das Warum, es steht nicht nur am Tatort, wo am vergangenen Freitag 3 Menschen getötet und 8 weitere verletzt wurden, mutmaßlich von einem islamistischen Attentäter. Das Warum, es geistert auch durch viele Köpfe. Doch die Fragezeichen haben einige durch Ausrufezeichen ersetzt, Forderungen, Schuldzuweisungen bis hin zu neuem Hass. Wir sehen, so wie kürzlich im englischen Southgate, dass auch rechtsextreme Kreise Kapital schlagen wollen aus dem Attentat. Und meine Kollegin Brigitte Beetz hat sich die Entwicklungen in den sozialen Medien angesehen. Frau Beetz, wie schnell kamen denn die Reaktionen?
Ja, sehr schnell. Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag, als die Faktenlage noch sehr dünn war, begann in den zahlreichen einschlägigen Kanälen auf X und Telegram der Hass hochzukochen gegen Migranten. Und das, was der österreichische Identitäre Martin Sellner als Multikulti-Hölle bezeichnete. Eine Gesellschaft, ein Staat, der solche Anschläge sozusagen provoziere. Die Freien Sachsen wiederum riefen dazu auf, bei den nächsten Wahlen abzurechnen. In die ähnliche Kerbe haute auch der thüringische AfD-Chef Björn Höcke, der via X ein Video aus Solingen teilte und dazu schrieb, schickt die verantwortlichen Kartellparteien in die Wüste. Der Hashtag Höcke oder Solingen wurde von vielen Anhängern geteilt. Das Wort Vielfalt ziemlich hämisch verspottet. Mhm.
Heißt das also, wenn ich Sie richtig verstehe, da wurden sofort Sündenböcke ausgemacht und dann einfache Lösungen ausgerufen?
Ja, und das gezielt und mit Plan. Martin Sellner zum Beispiel, er war ja bei dem von Korrektiv aufgedeckten Treffen von Potsdam dabei und hatte dort seinen sogenannten Remigrationsplan vorgestellt. Also dieser Sellner hat am Tag nach dem Attentat auf X einen sogenannten Space eingerichtet. Das ist ein digitaler Ort zur Diskussion und der fand unter dem Titel statt Solingen strategisch betrachtet. Ziel ist es, das Meinungsfenster weit nach rechts, Zitat, zu verschieben. Und dazu, das schrieb er auf Telegram, gäbe es jetzt ein historisches Zeitfenster.
Gehört dazu dann auch, oder ja, gehört jetzt zu diesem Umgang auch, dass man sich eine Art Deutungshoheit über die Ereignisse sichern will?
Ja, genau. Und auch Begriffe besetzt oder platziert, die sich dann, wie es Götz Kubitschek ausgedrückt hat, der sich als rechtsextremer Vordenker begreift, die wie Keile wirken. Und man muss ergänzen, Keile werden ja benutzt, um zu spalten, in dem Fall unsere Gesellschaft. Das geht ganz klar gegen Menschen, die schon seit Jahrzehnten hier leben oder erst seit kurzem nach Deutschland migriert oder geflohen sind. Migration ist grundsätzlich schädlich. Jeder, der keine rein deutschen Vorfahren hat, wird als Gefahr dargestellt. Ein Video ist viral gegangen, in dem Frauen in Solingen vom ZDF zur Tat befragt wurden. Und in dem dann ein Jugendlicher, der im Hintergrund vorbeiläuft, nach Art der meisten Jugendlichen sich dann bemerkbar macht und den Daumen nach oben zeigt. Das lässt sich natürlich als Kommentar verstehen. Da ist einer mit dem Messerattentat einverstanden oder es ist ein typisches Pubertätsverhalten. Wir wissen es nicht, wie es wirklich war. Geteilt wird das Video trotzdem inklusive Standbild des jungen Mannes.
Und wirkt der Versuch der Stimmungsmache?
Ich würde sagen, zum Teil. Bei Menschen, die ohnehin in diese Richtung tendieren, wirkt das natürlich verstärkend. Was nicht funktioniert hat, war in Solingen oder anderswo Proteste auszulösen, eventuell sogar einen Mob gegen Geflüchtete auf die Straße zu bringen, wie in England. Vielleicht auch, weil die Stadt Solingen ja im öffentlichen Gedächtnis noch für einen anderen Anschlag steht, nämlich der, bei dem 1993 eine türkischstämmige Familie von rechtsradikalen Jugendlichen teilweise ausgelöscht worden ist. Was aber durchaus als Erfolg gewertet wird in der rechten Szene, ist, dass nun wieder eine Mehrheit in Parteien, in Medien das Thema Migration diskutiert auf einer doch, sagen wir mal, sehr undifferenzierten Art und Weise. Darauf hat auch die Medienethikerin Claudia Paganini hingewiesen in einem Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur. Die sagt, man sollte doch erwarten, dass man jetzt kontextualisiert, wie viele Messeattacken gibt es zum Beispiel in Deutschland pro Jahr. Wer verübt sie? Das geht jetzt gegen die Medien, aber es geht natürlich auch um die Parteien, wo jetzt Wahlkampfüberlegungen natürlich auch eine Rolle spielen, nicht nur eben bei der extremen Rechten.
Hm. Frau Beetz, Sie sagen aber auch, der Hass im Netz hat sich nicht wie in England, ich habe Southgate eben angesprochen, nicht so wie da auf die Straße übertragen. Heißt das also Entwarnung, was Social Media betrifft?
Ja, das denke ich nicht. Da wird sich unsere Gesellschaft, unsere Politik wahrscheinlich noch etwas überlegen müssen. Es kann ja nicht sein, dass gegen einen Rechtsextrem wie Martin Sellner zeitweise schon ein Einreiseverbot verhängt worden ist. Aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit hatte das die Stadt Potsdam gemacht. Wenn er eben in Deutschland vor ein paar Dutzend Menschen sprechen möchte, aber dass er via Social Media trotzdem ein Vielfaches an Publikum erreichen kann.
Vielen Dank, Brigitte Beetz, zu den Ereignissen in Solingen und den Reaktionen darauf in den sozialen Medien. Medias Res im Deutschlandfunk. Seine Post schickt er regelmäßig und darin wird er oft deutlich. Der Journalist Bülent Mumay arbeitet unter anderem für die Deutsche Welle und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo seine Briefe aus Istanbul erscheinen. Das Palastregime bläst sich auf. Wir leben in einem Mafia-Film. So blättert der Lack des Regimes ab. Das sind einige der Texte oder so sind einige der Texte überschrieben. Ein anderer heißt Überschrift, dieser Brief kann mich hinter Gitter bringen. Damals im Mai des vergangenen Jahres war Bülent Mumay nämlich gerade zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt worden nach kritischen Berichten über ein regierungsnahes Bauunternehmen. Dagegen ist er vorgegangen mit Hilfe von FAZ und Deutscher Welle. Doch ein Gericht in Istanbul hat das Urteil jetzt bestätigt. Unser Korrespondent in Istanbul, Uwe Lüb, berichtet für uns über diesen Fall. Herr Lüb, Bülent Mumay hatte über einen möglichen Bauskandal berichtet. Warum wurde ihm das zum Vorwurf gemacht?
Also seine Berichte als solche nicht, sondern es ging quasi um ein Nachspiel der Berichte. Da müssen wir zurückblicken in die Zeit 2019, 2020. Da hat ein Unternehmen, offenbar sehr eng verbunden mit der AKP von Tayyip Erdogan, dem Präsidenten, angeblich korrupt gehandelt. Konkret ging es um Bauprojekte der Istanbuler U-Bahn, um Amtsanmaßungen, zu Unrecht zurückbehaltenes Geld. Und darüber hat Mumay berichtet. Dagegen sind die Betroffenen gerichtlich vorgegangen, haben aber immer wieder verloren und den letzten Gerichtsbeschluss, dass sie verloren haben, den hat Mumay veröffentlicht. Irrtümlich, sagt er, inklusive personenbezogener Daten wie der Sozialversicherungsnummer eines Betroffenen, und das wurde ihm dann zum Verhängnis, denn da geht es dann um unbefugte Weitergabe personenbezogener Daten und dafür wurde er vergangenes Jahr im Mai verurteilt und nun eben wurde die Berufung dagegen abgelehnt.
Gibt es denn jetzt in der Türkei Reaktionen auf dieses Urteil bzw. auf diese Urteilsbestätigung?
Ja und nein. Also es gibt einige wenige oppositionelle Medien, die das aufgegriffen haben. Das sind aber eher Nischenmedien ohne große Breitenwirkung. Also wer sich für solche Fälle interessiert, wer kritisch auf das blickt, was im Land passiert, der konnte es durchaus mitbekommen. Aber die meisten haben davon keinerlei Notiz genommen. Die meisten kennen auch Bülent Mumay nicht. Er dürfte, glaube ich, eher dem deutschen Publikum für seine Arbeit in deutschen Medien und für deutsche Medien, er dürfte denen dort eher bekannt sein als den Menschen in seinem eigenen Land.
Wenn wir über diesen Fall auch noch mal ein bisschen hinausgucken, funktioniert denn die Strategie, dass kritische Berichte ganz unterbunden werden sollen, so wie in diesem Fall eben?
Naja, ob das wirklich eine Strategie der Mächtigen in der Türkei ist, jemanden wie Mumay kalt zu stellen, das ist natürlich sehr schwer zu behaupten. Aber Bülent Mumay ist in der Türkei schon lange und immer wieder auch mal als unbequem aufgefallen. Er war ja auch 2016 nach dem Putschversuch in die Nähe des mutmaßlichen Drahtziehers Fethullah Gülen gerückt worden und deswegen eine Zeit lang im Gefängnis. Also Mumay ist jemand, der sich nicht einschüchtern lassen will und lässt. Und so gesehen liegt der Verdacht nahe, dass auch in seinem Fall kritische Berichte verhindert werden sollten. Dazu kommt dann natürlich eine Gesetzgebung in der Türkei, die es kritischen, vor allem investigativen Journalisten schwer macht. Bülent Mumay sagt dazu, die Mächtigen in der Türkei wollten Öffentlichkeitsarbeiter und keine Journalisten. Und er muss jetzt natürlich aufpassen. Ich habe heute selbst nochmal mit ihm sprechen können und er sagt, ach, die Strafe von 20 Monaten, ja, die ist auf Bewährung ausgesetzt, aber das Problem ist, wenn ich mir nur das Geringste zu Schulden kommen lasse, dann sperren sie mich ein, aber ich werde mein Leben nicht ändern und so weiterarbeiten wie bisher.
Ich habe eben schon angesprochen, das Vorgehen gegen Journalistinnen und Journalisten in der Türkei, das stand schon mal deutlich mehr im Fokus, auch hier bei uns in Deutschland. Wir haben zuletzt eher wenig gehört von Prozessen gegen Medienschaffende. Wie ist dort im Moment der Umgang mit den Medien in der Türkei?
Also ich denke schon nach wie vor schwierig und sehe das auch so. Die überwiegende Zahl der Medien ist regierungsnah, nur wenige sind wirklich unabhängig und regierungskritisch. Und dann gibt es eben diese Gesetze, dass man zum Beispiel wegen Fake News, und das entscheidet dann ja im Zweifel ein Gericht, ob es Fake News sind oder nicht, und die Justiz gilt vielen als nicht unabhängig, also dass man wegen so etwas ins Gefängnis geht, Desinformationsgesetz nennt sich das. Es gibt den Straftatbestand der Präsidentenbeleidigung etwa. Also leicht haben es kritische Journalisten in der Türkei nicht. Neulich gab es sogar den Fall einer Frau, die sich in einer Straßenumfrage für ein Online-Format verklausuliert kritisch über die Regierung geäußert hat und dafür eingesperrt wurde. Und sie ist ja nicht mal journalistisch. Aber das sagt eben etwas über die Stimmung und Lage im Land. Aber das Komitee zum Schutz von Journalisten, das ist eine Nichtregierungsorganisation in den USA für Pressefreiheit weltweit, die meldet Verbesserungen. Und danach gehörte die Türkei vergangenes Jahr immer noch zu den zwar 10 Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten. Allerdings seien es nur 13 gewesen und nicht wie im Vorjahr 40. Die Regierung sagt aber auf der anderen Seite immer, niemand wird wegen seiner journalistischen Arbeit eingesperrt, sondern wegen etwas anderem. Und das sollte Bülent Mumay letztlich sein. Eine Bewährungsstrafe absitzen müssen. Das gelte dann juristisch gesehen ja auch in seinem Fall.
Unser Korrespondent Uwe Lüb zur Lage der Pressefreiheit in der Türkei. Das Urteil 20 Monate auf Bewährung gegen Bülent Mumay. Es wurde von einem Istanbuler Gericht bestätigt. Dass ein Freund, ein guter Freund, das Beste ist, was es gibt auf der Welt, das besingt nicht nur ein alter Schlager. Tatsächlich enge Freundschaften, die tun gut. Um gemeinsam durch alle Lebenslagen zu gehen, um Gesprächspartner zu haben und vielleicht auch Helfer in der Not. Manchmal kann so eine Beziehung aber auch ganz schön einseitig sein, wenn man einem großen Star anhängt oder einer Influencerin in den sozialen Medien, über die man scheinbar alles weiß. Die Wissenschaft spricht von sogenannten parasozialen Beziehungen und die gibt es natürlich schon lange. Mit dem Aufkommen von sozialen Medien, sagen Expertinnen und Experten, aber hätte das Ausmaß und hätte auch die Intensität stark zugenommen. In einigen Fällen führt ein zu viel von parasozialen Beziehungen sogar zu sozialer Isolation und macht krank, wie Stefan Beuting berichtet.
Eli Rallo kannte ich bis vor kurzem nicht. Seit ein paar Tagen folge ich ihr, beruflich. Warum? Eli ist Influencerin und sie, beziehungsweise ein TikTok-Post von ihr, hilft sehr gut dabei zu verstehen, wie so eine parasoziale Beziehung funktioniert. In diesem Post schaut sie verträumt rechts aus dem Bild. Ihr innerer Monolog in pinker Schrift. Ich, jedes Mal, wenn ich mich erinnere, dass Taylor Swift nicht meine beste Freundin ist, sie absolut keine Idee von mir hat, ja noch nicht einmal an mich gedacht hat, dass sie ihr Leben ohne mich gelebt hat und leben wird und gleichzeitig mindestens 60% meiner Gedanken von ihr bestimmt sind. Während also ein paar hunderttausend Menschen zu Eli Rallo eine Art parasoziale Beziehung pflegen, lesen die hier gerade über deren parasoziale Beziehung zu Taylor Swift. Dafür gibt's rund 100.000 Likes. Es könnte ein Beleg dafür sein, dass sie damit einen Nerv trifft. Hier mal offen über etwas zu sprechen, was viele da draußen umtreibt.
Ja, also das mit den parasozialen Beziehungen ist wie so ein Spektrum. Jeder hat sie irgendwie, also auf irgendeine Art und Weise relatieren wir zu irgendwas, was künstlich quasi ist oder weit entfernt oder gar nicht, wie wir denken, dass es ist.
Johanna Degen, Sozialpsychologin. Parasoziale Beziehung, erstmal also ganz normal. Und dann eben doch nicht. Stichwort Occupied.
Die Zeit, die ich online verbringe, bin ich ja schon mal nicht im Wald und umarme Bäume. Ich bin auch nicht mit Oma im Café und höre langen Geschichten zu. Also es ist einmal eine Konkurrenz um Zeit, aber es ist halt ein Beziehungssubstitut. Man hat nur so und so viel Fokus für Liebe, sag ich mal.
Unser Gehirn, sagt Johanna Degen, hat Mühe, trennscharf zwischen Beziehungen realer, also beidseitiger Art, und den einseitig parasozialen zu unterscheiden. Und für manche kippt es in Richtung parasozial, weil hier vermeintlich Vorteile stecken.
Wir machen ja auch so Messungen. Wir sehen zum Beispiel, man beruhigt sich dann auch körperlich, wenn man diese Personen anguckt. Und das ist kompetitiv zur analogen Beziehung. Also ich beruhige mich dann vielleicht sogar mehr über einen Influencer anzuschauen, dem ich schon eine Weile zuschaue, als an einem T-Shirt von meinem Schatz zu riechen. Und dann muss man sich eben fragen, wann wird's traurig?
Oder sogar sehr, sehr traurig. Als sich Justin Bieber nämlich von seiner damaligen Musik- und Lebenspartnerin Selena Gomez trennt, war das für viele FollowerInnen ein Schock. Tausende solidarisieren sich mit Selena. Sie empfinden Trauer und Verzweiflung.
Und dann zählt man sich eben dazu und fühlt sich auch verlassen. Man spielt die ganze Identität damit ab. Es könnte mich getroffen haben. Männer sind so. Und dann fühle ich das mit, empathisch. Einfach ganz empathische, ganz normale Prozesse.
Ein Mitleiden, was es so auch in Zeiten von Romanen und Serien schon gab. Was aber, sagt die Kommunikationsforscherin Zoe Olbermann, die dazu forscht und schreibt, durch die Nähe und Intensität der Social-Media-Beziehung verstärkt wird. Und das heißt, solange die parasozialen Beziehungen die unmittelbar sozialen nicht verdrängen oder beeinträchtigen, gibt es eigentlich keinen Grund zur Sorge. Aber wenn doch, lohnt es sich, darüber nachzudenken, was im eigenen Leben fehlt, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind und wofür die parasoziale Beziehung hier als Lückenfüller dient.
Und deswegen geht es eigentlich darum, wie kann ich eigentlich die Funktionen anders füllen oder damit umgehen, dass es sich total beängstigend anfühlt, das zu lassen. Also was kann ich stattdessen haben? So wie bei Sucht. Also wie kann ich mich stattdessen belohnen?
Parasoziale Freunde beruhigen uns. Der Kontakt wirkt belohnend. Mit dem Unterschied, dass wir sie uns nicht wirklich aneignen können, weil sie sich uns nicht aneignen. Das zu verstehen und damit reflektiert umzugehen, sind erste Schritte in Richtung parasoziale Kompetenz. Die Erkenntnis, wie wenig einseitig digitale und wie viel beidseitig reale Beziehungszeit mir eigentlich gut tut.
Also man muss einen unmittelbaren Preis zahlen, um mittelbar zufriedener zu sein. Aber ich kann das versprechen. Lange spazieren gehen, joggen, nackt schwimmen, ein Hobby lernen, Bäume umarmen, Beziehungen führen, selbst mit Leuten, die einen nerven, ist langfristig 1000-mal gesünder und befriedigender.
Stefan Beuting über parasoziale Beziehungen, wenn sich Influencer wie Freunde anfühlen. Die Zeitungskrise. Ein geflügelter Begriff seit über 20 Jahren. Kurz gesagt, die Auflagen brechen ein, die Einnahmen aus der Werbung gleich mit. Und durch das Geschäft online können die Ausfälle nur teilweise ausgeglichen werden. Ein Trend, der immer noch anhält. Vor kurzem hat der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV, die neuesten Zahlen vorgelegt. Und über die konnte ich vor der Sendung mit Matthias Dietzen-Blanke sprechen, aus dem Vorstand des BDZV. Wie geht es den Zeitungsverlagen?
Wenn man das von der Marktseite betrachtet, stehen wir klar unter Druck auf der Werbemarktseite. Wir sehen also, dass die Veränderungen sich fortschreiben und blickend auf die Umsatzentwicklung des letzten Jahres haben wir da weiteren knapp 7% verloren. Einmal Gelder, die natürlich im Handelsbereich mehr auch in die Flächigkeit, also in die Beilagen gewandert sind, aber auch verstärkt ins Digitale. Da haben wir teilweise Antworten für, teilweise verlieren wir diese Umsätze natürlich auch an die großen Plattformen. Im Vertriebsbereich merken wir nach wie vor, dass unsere Auflage sinkt, die Vertriebsumsätze stagnieren und wir im Digitalen wachsen, aber natürlich nicht in den Größenordnungen und auch in dem Kontext der bezahlten Modelle, wie wir es im klassischen Abo haben.
Nun war es ja lange so, dass bei den Verlagen die Rechnung ein bisschen so war, die Hälfte des Umsatzes macht man mit dem Verkauf, die andere Hälfte aus dem Anzeigengeschäft, also sprich aus der Werbung, die man druckt. Das ist lange vorbei, das sieht man auch bei Ihnen. Und im jetzigen Jahr schreiben Sie, der Lesermarkt steuert erstmals 75% zu den Gesamteinnahmen bei. Haben Sie Hoffnung, dass Sie auf dem Werbemarkt überhaupt noch mal Anteile auch zurückholen können von den ganz großen Plattformen wie Google?
Wenn wir Anteile zurückholen, dann eher auf Basis der großen Plattform mit differenzierten Dienstleistungsmodellen, was bei uns auch immer bedeutet, dass wir im Kern nicht mehr unsere eigene Medialeistung verkaufen, sondern natürlich Dienstleistungen auf Basis der Reichweiten dieser Plattform. Das sind komplexere Modelle mit anderen Margen, nicht vergleichbar mit den Werbeeinnahmen der letzten Jahre.
Aber ich frage noch mal ganz konkret, also dass Sie eben auch dagegen ankommen, gegen so eine Marktmacht, wie sehen Sie da die Chancen?
Nein. Das ist ja genau der Grund, warum wir lobbyieren und das zum Thema machen. Wir haben letztendlich keine Handhabe, gegen diese Marktmacht anzukommen und erwarten da auch vom Gesetzgeber regulatorische Eingriffe, die unser journalistisches Angebot und unsere Rolle, die wir damit in der Demokratie haben, erhalten.
Ja, da sprechen Sie über die Interessenvertretung ja auch der Verlage. Warum würden Sie sagen, ist dann eben ein Verband wie der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger als zentrales, als gemeinsames Sprachrohr so wichtig?
Erstmal sind wir das Sprachrohr der Zeitung in Deutschland und Sie haben es benannt, dass wir divergieren, was Größen, aber was durchaus ja auch Kaufzeitungen und Abozeitungen angeht. Das heißt, wir sammeln dort die Stimmen, aber mittlerweile ist es so, dass wir auch im Dialog zum Beispiel mit dem MVFP, aber auch mit anderen Verbandsbereichen merken, dass wir ein sehr grundlegendes Problem in der Schnittstelle zu den Plattformen haben und da Gehör finden müssen. Und das muss man organisieren, diese Willensbildung muss man organisieren und das tun wir für die Zeitungsverleger im BDZV.
Und wie schwer trifft es so einen Verband wie dem BDZV, wenn Schwergewichte ausgetreten sind oder austreten, die Funke Mediengruppe, die Bildgruppe jetzt zum Jahresende?
Das bedeutet schlichtweg, dass wir einmal auf den Haushalt schauen müssen und schauen müssen, was können wir uns leisten und wie müssen wir uns priorisieren, so wie das in Unternehmen auch ist. Ich habe in den letzten Monaten Dialoge mit Verantwortlichen aus den unterschiedlichen bereits ausgetretenen Verlagen geführt. Dieser Impuls ist auch klar gesetzt. Und ich schließe nicht aus, dass wenn wir einer wirklichen Veränderung uns jetzt auch stellen und Ausrichtung und Priorisierung, die damit einhergeht, dass wir auch wieder entsprechende Mitglieder zurückgewinnen.
Die Funke Mediengruppe, die hat dem Verband fehlende Bereitschaft zu Reformen vorgeworfen vor 2 Jahren, als man ausgetreten ist. Sie sprechen jetzt gerade selbst von Reformen. Mhm. BDZV, das steht seit 5 Jahren nicht mehr für den Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger, sondern für Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger. Wie sehr hat sich der BDZV in den vergangenen Jahren verändert?
Der BDZV sind jetzt mal die Mitglieder und wenn wir auf Ebene der Mitglieder sind und in die einzelnen Häuser und Verlage gucken, würde ich attestieren, dass wir unlängst digital sind mit einer Vielzahl von digitalen Angeboten und uns alle auf die Reise gemacht haben. Wenn ich auf unsere Gremien schaue, in der Willensbildung passiert, dann ist die Frage, ob wir in einer zeitgemäßen Kultur des Austausches und des offenen Dialoges angekommen sind. Und ich glaube, auch da arbeiten wir aktiv an einer veränderten Kultur des Miteinanders und des Diskurses. Und gleichermaßen muss eine Geschäftsstelle mit seinen Mitgliedern umgehen, genauso wie im Unternehmen. Das ist auch so ein Verband nicht von heute auf morgen so zu verändern, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Dass dem einen oder anderen das zu langsam geht auf der Mitgliederseite, ist verständlich. Und gleichermaßen mit Blick aufs eigene Unternehmen muss man das ein Stück, glaube ich, reflektieren.
Sagt BDZV-Vorstand Matthias Dietzen-Blanke, in dessen Verlag unter anderem die Nordsee-Zeitung erscheint. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war Medias Res an diesem Dienstag. Im Büchermarkt geht es gleich unter anderem um eine Neuübersetzung von Joseph Conrad. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.